Deutschlandfunk. Musikjournal.
Vor 3 Jahren berichtete der Dirigent Brandon Keith Brown hier im Deutschlandfunk darüber, dass er als schwarzer Dirigent mehrfach offenen Rassismus erlebt habe. Schwarze Musikerinnen und Musiker seien im Konzertsaal immer noch keine Selbstverständlichkeit, so monierte der US-Amerikaner damals. Wir haben auch hier im Musikjournal mehrfach das Thema aufgegriffen. So auch jetzt. Nepomuk Riva, aktuell Vertretungsprofessor für Ethnomusikologie an der Universität Würzburg, hat eine Studie veröffentlicht über rassistische Diskriminierungserfahrungen schwarzer Studierender an Deutschlands Musikhochschulen. Und jetzt ist er mir zugeschaltet. Guten Abend, Herr Riva.
Guten Abend.
Ja, hat die klassische Musikszene Ihrer Studie zufolge zumindest in den Hochschulen ein Rassismusproblem?
Ich glaube, das liegt nicht nur an den Hochschulen. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, das Alltagsrassismus, was in vielen Studien schon bestätigt worden ist. Meine Erwartung war nur, als ich mich damit beschäftigt habe und angefangen habe, Studierende zu interviewen, dass es unter Umständen an der Hochschule besser sein könnte. Und da wurde ich enttäuscht, obwohl ja die Hochschulen sehr international ausgerichtet sind, sehr internationale Studierende haben und ja auch immer sagen, Musik wäre so eine universelle Sprache und alle würden sich miteinander verstehen. Dem ist aber nicht so.
Ja, welche Diskriminierungserfahrungen konnten Sie denn in Ihrer Studie letztlich ermitteln? Welche Art von Ausgrenzungen oder sonstigem?
Die Ausgrenzungen beziehen sich auf 2 Ebenen. Das eine sind strukturelle Ausgrenzungen. Da geht es vor allem um die immensen Kosten, die ein Studium in Deutschland, obwohl es angeblich kostenfrei ist in Deutschland, dann doch beinhaltet. Da müssen Sperrkonten eingerichtet werden für Nicht-EU-Bürger, die über 11.000 Euro betragen. Das ist ein Betrag, den man gerade, wenn man aus dem globalen Süden kommt, nicht so ohne weiteres zusammentragen kann, bevor man beginnt zu studieren. Und das kostet natürlich auch viel, viel Zeit, um zu üben und sich vorzubereiten auf das Studium oder Sprachen zu lernen, die dann verloren geht. Dann gibt es aber ganz direkte Diskriminierungserfahrungen, die die Studierenden an der Schule machen. Und vor allem sind das die sogenannten Mikroaggressionen. Da werden sie ausgeschlossen von Studierendengruppen, belächelt, weil sie nicht so ein großes Repertoire im Kopf haben wie andere, die vielleicht in Deutschland sozialisiert wurden mit klassischer Musik, aber auch sehr stereotypisiert werden. Ja, da wird von ihrem Aussehen auf ihre Stimme geschlossen oder auf das, was sie schauspielerisch im Musiktheater können oder nicht.
Wie sind Sie denn zur Erhebung Ihrer Daten überhaupt vorgegangen?
Ich bin Musikethnologe und habe lange an Musikhochschulen gearbeitet in Deutschland, an verschiedenen und auch Lehraufträge gehabt. Und hatte immer das Gefühl, ich kann natürlich über Musikkulturen der Welt allen möglichen Leuten etwas erzählen und Studierende unterrichten. Aber eigentlich ist doch meine Aufgabe als deutscher Hochschullehrer, sich auch mit den Dingen zu beschäftigen, die in meiner direkten Umgebung sind. Und da kam ich auf den Gedanken, weil mein Schwerpunkt in den Forschungen afrikanische Musiken sind, doch mich einfach mal mit den schwarzen Musikstudierenden zu unterhalten, die mir einerseits während meiner Arbeit begegnet sind, die mir aber auch im größeren Zusammenhang an verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland begegnet sind oder die mir empfohlen worden sind.
Nun fußen Ihre Ergebnisse, wenn ich das richtig gelesen habe, auf den Aussagen und Interviews mit 6 Leuten. Ist das wirklich repräsentativ oder haben sich die anderen einfach nicht getraut?
Also für mich das ausschlaggebende Kriterium als ein Musikethnologe, der ethnografisch arbeitet, der qualitativ arbeitet, ist das, was auch im deutschen Recht der Grundsatz ist, nämlich es zählt der Einzelfall. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie zu bewerten, ob so und so viel schwarze Musikstudierende im Verhältnis zu anderen Diskriminierungserfahrungen machen, sondern mir ging es ganz gezielt darum, Einzelfälle darzustellen und auch darzustellen, wie komplex das ist. Vor allem der Umgang. Ja, ich habe es ja bewusst Erfahrungen genannt, weil die sehr unterschiedliche Dinge erzählen, die sie als Diskriminierung und als rassistische Abwertung interpretieren, die jeweilig Studierenden. Das muss ja nicht heißen, dass das jeder so in der Art interpretiert, aber für die war es eben sehr ausschlaggebend. Und ich wollte die Bandbreite darstellen. Das Thema hat mich besonders interessiert, weil ich in der deutschen Gesellschaft eben Menschen als schwarz deklariert werden, die überhaupt nicht einer gemeinsamen Herkunft entstammen, weil unter schwarz zählt genauso ein Student, der in Deutschland geboren ist, wie einer, der in Südafrika geboren ist, einer, der in Lateinamerika geboren ist und sie werden aber alle gleich gelabelt in Deutschland und erstaunlicherweise auch sehr gleich behandelt.
Ja, Sie sagen, im Grunde stellen diese schwarzen Studierenden gar keine homogene Gruppe dar. Inwieweit macht denn dann eine Studie überhaupt Sinn?
Das ist ja gerade das Spannende für mich gewesen, nachzugucken, weil man sie eben nicht als eine Nationalität, die jetzt abgewertet wird, einordnen kann, sondern hier ganz offensichtlich eine rassistische oder rassifizierende Zuschreibung, würden wir das nennen, vorgenommen wird anhand ihres Aussehens.
Nun haben Sie sich ja auf die deutschen Hochschulen konzentriert. Können Sie trotzdem sagen, ob dieses Problem, so wie Sie es in Ihrer Studie darstellen, auch im europäischen Ausland existiert und verstärkt oder abgeschwächt?
Ich kann keine konkreten Aussagen dazu machen, weil es sowieso in dem Bereich auch sehr wenig Studien überhaupt gibt. Das Einzige, was ich natürlich sagen kann, ist, dass im europäischen Ausland, vor allem in Frankreich und Großbritannien, natürlich eine viel größere schwarze Community existiert. Dadurch auch die Möglichkeiten für schwarze Studierende ein bisschen einfacher sind, sich in Gruppen zusammenzuschließen und sich gegenseitig zu helfen. Wir müssen uns klar machen, an deutschen Musikhochschulen, das sind 1 bis 3 schwarze Personen, die da studieren. Im Durchschnitt würde ich schätzen, nach meinen Forschungen, da gibt natürlich überhaupt gar keine Möglichkeit, sich irgendwie gegenseitig zu empowern und Mut zu machen und sich zu trösten bei dem, was sie erleben. Und dadurch unterscheidet sich diese Gruppe eben besonders von, sagen wir mal, asiatischen Studierenden, die immer in der größeren, viel, viel größeren Gruppe ja an Musikhochschulen vorhanden sind.
Ja, das wäre auch tatsächlich eine Vergleichsgröße, zu der ich Sie gern befragen würde. Die asiatischen Studierenden sind ja längst, ja, ich würde mal sagen, akklimatisiert, spielen in ihrer Studie aber letztlich keine Rolle. Das heißt, sie spielen auch keine Rolle als Vergleichsgröße, bewusst nicht?
Bewusst nicht, weil eben wir hier es mit einer ganz anderen Konstellation zu tun haben. Also erstmal die Herkunft und die entsprechenden Gesellschaftsschichten, aus denen die kommen, sind ganz anders zwischen einer bürgerlichen Mittelschichtsfamilie aus der Volksrepublik China oder eben einer Person, die aus einer relativ armen Familie irgendwo aus Westafrika oder aus Ostafrika kommt. Die Möglichkeiten in Asien sind natürlich auch ganz anders. Das sind Länder, in denen kann man überall Musik schon studieren. Das sind ja oft Studierende, die schon Bachelor- oder Masterabschluss auch in ihren Herkunftsländern gemacht haben. Wenn man sich vorstellen muss, in Bezug auf Operngesang gibt es im ganzen afrikanischen Kontinent eine Opernschule in Cape Town, wo man Operngesang lernen kann. Da sind natürlich die Voraussetzungen ganz anders. Die Gruppen lassen sich überhaupt nicht miteinander vergleichen.
Welche Lösungsansätze haben Sie denn für sich ermitteln können?
Ja, auch da argumentiere ich ganz deutlich nochmal auf diesen 2 Ebenen der strukturellen Diskriminierung, die sie erstmal betreffen, diese Studierenden, vor allem die, die jetzt aus Nicht-EU-Ländern kommen. Da wäre meiner Meinung nach dringend angebracht, wenn man wirklich Talente fördern will und der Überzeugung ist, dass die Studierenden in Deutschland studieren sollen, dass man ihnen diese Last dieser hohen Sperrkonten abnimmt und die durch Bürgschaften der Hochschulen ihnen erlässt. Und man braucht ein viel, viel größeres Coaching für Leute, die sofern ihrer Herkunftsländer leben und studieren wollen, um auch einfach interkulturelle Verständigung ihnen beizubringen und ihnen zu vermitteln. Da wäre ein dringender Ausbau der gesamten International Offices der Musikhochschulen dringend vonnöten. Was das direkte Miteinander betrifft, geht es mir vor allem um eine Sensibilisierung und einfach auch Lehrenden sowie KommilitonInnen zu zeigen, was Sätze sind, die extrem mikroaggressiv für diese Personen sind, wie wichtig es für diese Personen ist, in eine Gemeinschaft eingegliedert zu werden, inkludiert zu werden und überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo diese Personen eigentlich herkommen und wo unter Umständen auch überhaupt ihre Potenziale liegen könnten. Es ist ja offensichtlich, dass jemand, der jetzt in Berlin aufgewachsen und mit Musik sozialisiert ist, natürlich eine ganz andere Bandbreite der europäischen klassischen Kunstmusik kennt, als jemand, der, sagen wir mal, in Südafrika aufgewachsen ist. Jemand, der aber in Südafrika aufgewachsen ist, kennt natürlich noch viel, viel mehr Musikkulturen, hat viel mehr musikalische Einflüsse, die jemand in Deutschland überhaupt nie erreichen kann. Und die Musikhochschulen müssten sich vielmehr auch das Curriculum internationalisieren, um dadurch allen gleichwertige Angebote zu machen und überhaupt einen internationalen Standard zu erreichen.
Sagt Nepomuk Riva. Er hat eine Studie veröffentlicht unter dem Titel Schwarze Stimmen in einer weißen Musikwelt, rassistische Diskriminierungserfahrungen schwarzer Studierende an Musikhochschulen in Deutschland. Diese 20-seitige Online-Studie ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herr Riva, ich danke Ihnen herzlich.
Sehr gerne. Einen schönen Abend.